sind. Ein paar sehe ich noch hier unter uns. Schön, dass ihr da seid. Ich habe keine Kindergeschichte für euch oder auch keine Bastelarbeit, wie ihr das manchmal gewohnt seid. Aber ich habe ein paar Bilder für euch mitgebracht und ich hoffe, dass es euch mitnimmt in das Thema heute. Okay, geht das hier oben? Gut, denn Anfang des 19. oder des letzten Jahrhunderts ist etwas Besonderes passiert in der Schifffahrt. Da hat nämlich die Reederei White Star Line das damalig größte Schiff bauen lassen. Viele kennen das, ich habe hier ein Bild. Es ist die Titanic. Sie haben sie bauen lassen. Sie hat eine Länge von 260 Metern, eine Breite von 28 Metern und einen Tiefgang von über 10 Metern. Also ein gewaltig großes Schiff, was diese Reederei bauen hat lassen. Und die Titanic, sie galt damals als unsinkbar. Da wurde sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie unsinkbar ist. Aber viele von euch wissen natürlich, dass auf ihre Jungfernfahrt, Entschuldigung, im April 1914 die Titanic mit dem Eisberg kollidierte, mit einem Eisberg kollidierte und dann in den Nordatlantik versank. 2200 Menschen an Bord waren auf der Titanic und von ihnen starben an diesem Tag 1514 Menschen. Also so viele Menschen brachte die Reise auf der Titanic den Tod. Aber tausende Jahre vorher wurde auch ein Schiff gebaut, und zwar von einem Amateur. Und dieses Schiff brachte für ihn und seine Familie die Rettung. Und zwar war das die Arche Noah. Und hier seht ihr ein Bild von der Arche. Und dort hat Noah das Leben gefunden. Und in der Reihe von 1. Mose möchte ich heute dieses anschauen, wo Noah den Auftrag bekommen hat, die Arche zu bauen. Unser Thema lautet Gnade für Noah, aber auch für dich? Fragezeichen. In 1. Mose 6, Vers 8, wenn ihr eure Bibel aufschlagt, heißt es ja, und Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Und das ist so eine Art Überschrift über das Folgende, was jetzt kommen wird. Denn ab Vers 9 lesen wir, dies ist die Geschichte von Noah. Und da beginnt alles, wie diese Geschichte angefangen hat und wie sie weitergeht. Und ab diesem Vers sehen wir dann im Detail, wie Noah Gnade dann von Gott fand, wie das geschehen ist. Nämlich, dass Gott ihm die Anweisung gab, die Arche zu bauen, durch die er und seine Familie vom Gericht der Sintflut gerettet werden sollte. Aber nicht nur seine Familie soll gerettet werden, sondern die gesamte Menschheit soll gerettet werden. Denn wenn Noah nicht gerettet worden wäre durch die Sintflut, wären wir Menschen ausgestorben. Und die Sintflut, sie nimmt eigentlich einen großen Raum ein in der Urgeschichte. Sie umfasst drei Kapitel, die darüber berichten, aber nicht wenige zweifeln daran, ob es wirklich die Sintflut gegeben hat. Und sie fragen sich, ja, kann das wirklich wahr gewesen sein, so eine Sintflut über diese ganze Erde? Natürlich kann man jetzt mehrere Belege dafür anführen, aber ein Beleg ist auch, dass wir nicht nur in der Bibel einen Bericht finden über die Sintflut, dass das ein Ereignis war in der Weltgeschichte, sondern ich habe hier ein Bild. Es gibt sogenannte, sage und schreibe, 268 Berichte oder Hinweise in der ganzen Welt, wo man gefunden hat, es hat so eine Flut stattgefunden auf dieser Erde. Es war wirklich ein tatsächliches Ereignis. Und wir wissen vorher, nachher war es nicht mehr so wie vorher, vor der Sintflut. Es muss riesige globale Veränderungen durch die Sintflut gegeben haben. Die Jahreszeiten sind seitdem entstanden. Also riesige Auswirkungen. Aber die Frage ist, warum musste dieses schreckliche Gericht über die Menschheit geschehen? Was war der Grund wirklich dafür? Und warum fand ein Mensch, Noah und seine Familie, warum fand er Gnade? Warum wurde er gerettet? Lass uns mal den Text durchgehen in 1. Mose 8, die Verse 11 bis 22. Und ich möchte drei Punkte eigentlich behandeln vom Text her. Das erste ist, warum du Gnade so dringend brauchst. Das zweite, wodurch Gnade für dich möglich ist. Und das dritte, wie du Gnade bekommen kannst. Das sind die Punkte. Seid ihr bereit? Ja, okay. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ihr habt es verstanden. Also, warum du Gnade so dringend brauchst. Wir lesen mal 1. Mose 6, die Verse 11 bis 13. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Ich habe euch ja erzählt, dass es mehrere außerbiblische Berichte gibt über die Sintflut auf der ganzen Welt. Aber sie unterscheiden sich mit diesem biblischen Bericht darin, warum diese Sintflut gekommen ist über diese Erde. Und manche Berichte erzählen dann, ja, das war einfach nur die Laune der Götter, warum die Sintflut geschehen ist. Aber die Bibel, sie gibt uns hier den wahren Grund für dieses schreckliche Gericht. Und Gott spricht hier, wie schon in den Versen 5 bis 7, ein Urteil über die gesamte Erde aus. Denn im Gegensatz zu Noah war die ganze Erde für Gott moralisch völlig verdorben. Wie ein fauler Apfel, völlig verdorben, ungenießbar. Und der Gipfel der Bosheit und Verderbtheit für Gott lag wohl darin, dass die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen gingen. Und dann hat Gott den Menschen angekündigt, dass sie nur noch 120 Jahre Zeit haben zu leben. Das lest ihr im Vers 3. 120 Jahre Zeit zur Sintflut. Und diese Zeit musste Gott zu Noah geredet haben. Und Noah, er wandelte ja mit Gott im Glauben, das heißt, er war durch den Glauben an Gott gerecht, er war nicht sündlos, auch er nicht, er war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Und deshalb, weil er an Gott glaubte, war er gerecht. Und er hatte eine Beziehung zu seinem Schöpfer. Und Gott sprach zu ihm, den Gerechten. Und Gott teilt Noah seinen Beschluss über die Erde mit. Das Ende ist gekommen. Und er gibt ihm auch eine Begründung, warum Gott so einen Beschluss gefasst hat. Weil die ganze Erde voll war von Gewalttat. Und Noah, er wusste, dass es so war. Gott musste ihm das nicht unbedingt erklären. Er war ja Augenzeuge von dem, was wirklich geschehen ist unter seinen Zeitgenossen. Was der Ausdruck der Herzen des Menschen fern von Gott war. Nämlich Gottlosigkeit in allen Bereichen, innen wie außen, im Kleinen wie Großen, überall. Und Gott gebraucht hier viermal das Wort verdorben in den Versen. Was das bedeutet, zeigt uns Jeremia auf in Kapitel 18 durch ein Gleichnis. Da spricht er davon, wie ein Töpfer den Ton genommen hat und in seinen Händen ein Gefäß formte. Und dieses Gefäß ist ihm misslungen. Und im Hebräischen ist das Wort missraten in Jeremia 18 genau das gleiche wie hier das Wort verdorben. Die Erde war quasi missraten. Und wie der Töpfer in dem Gleichnis das Gefäß mit seinen Händen zusammendrückte und daraus ein neues Gefäß formte, so wird Gott die Erde genauso vernichten, zusammendrücken und neu anfangen, ein neues Gefäß formen. Und das tut er mit dem gerechten Noah. Die Erde, sie war verdorben, sie war erfüllt mit Gewalt, mit Unrecht, mit Götzendienst, mit Betrug, mit Mord und was es noch alles für Grausamkeiten gibt. Und in Eigenmächtigkeit hat sich der Mensch von Gott entfernt, sodass als ihre Auswirkung die gesamte Erde voll war mit Bösen. Und der Text sagt, Gott sah das alles. Er sieht das alles. Er ist nicht ein ferner Gott. Er sieht, er sah das alles. Wie er alles sieht, sogar in das Innerste des Menschen, in unser Herz. Vers 5 sagt das. Und haben wir letztes Mal gesehen. Und ihm konnte das nicht gefallen. Ein Gott erschuf ja alles sehr gut in seiner Heiligkeit, aber jetzt stand alles in Widerspruch zu dem, wie Gott alles gemacht hatte. Die Erde, sie war heillos verdorben. Und das alles richtete sich gegen seine Heiligkeit. Und das alles bewirkte seinen gerechten Zorn über die Menschheit und den Beschluss, die Menschen selber zu verderben. Und ich frage euch, ist das gerecht, wie Gott hier handelt? Ich glaube absolut. Es ist absolut gerecht. Denn die Menschheit, sie hatte das Gericht verdient. Und Gott hatte als Schöpfer alle Freiheit dazu, das Gericht zu bringen. Und ihr Lieben, Gott lässt sich nicht spotten. Und Gott, er musste eingreifen, da sich das Böse auf der Erde unaufhaltsam ausbreitete. Und jetzt könnte jemand einwenden, ja, wie kann denn so ein Gott der Liebe so etwas tun? So ein schreckliches Gericht, wo alle Menschen vernichtet werden. Wie kann er das zulassen? Stell dir vor, ein Mafiosi, der wird erwischt, weil er mehrere Menschen getötet hat. Alles kam raus. Er wird angeklagt, er kommt vor Gericht. Aber der Mafiose erkennt den Richter und er weiß, dass der Richter selber korrupt ist und dass er den Richter selber bestechen kann. Und deshalb hat er natürlich keine Angst, weil er weiß, die Verurteilung, die wird für ihn nichts Schlechtes bringen, weil der Richter korrupt ist. Aber das ändert sich dann, wenn er weiß, der Richter, der ist nicht korrupt, sondern er ist ein gerechter Richter. Und wenn das so ist, dann muss er zittern, weil der Richter wird ein gerechtes Urteil sprechen über seine Tat, über seine Schuld. Und seht, wir bringen oft solche Einwände gegen Gott, weil wir nicht wirklich wissen, wie Gott ist. Weil wir nicht Gott wirklich kennen durch die Schrift. Und wir basteln uns so unseren eigenen Gott und dann denken wir, den können wir schon irgendwie bestechen und wir kommen schon irgendwie so schön davon. Und dann sagen wir, ja Gott, der ist ja Liebe und der wird schon alles irgendwie tolerieren. Aber ihr Lieben, das tut er eben nicht, weil er völlig gerecht ist. Und deshalb muss er jede Sünde richten. Und deshalb kam das Gericht für die damalige Menschheit. Und so korrigiert auch dieses Sintflutbericht unser Gottesbild, unseren Gott, den wir uns so in unseren Gedanken selber gebastelt haben. Die Schrift macht klar, wir sind als Geschöpfe, als seine Geschöpfe verantwortlich vor diesem heiligen Gott. Und die Sintflut macht deutlich, wirklich, was Gott zu unternehmen bereit ist, um Heiligkeit und um Frieden auf Erden zu bringen. Und wie dringend wir Gnade brauchen. Siehst du das? Es gab keinen Ausweg mehr. Gott, er musste so handeln. Und er muss auch heute so handeln über all das Böse, was in unseren Tagen geschieht. Ja, auch auf uns wartet ein Gericht, das auf schreckliche Weise über diese Erde kommen wird. Denkt ihr, Gott, der wird das alles tolerieren, was wir alles Schreckliches sehen in den Nachrichten täglich? Dass die Erde heute genauso voll ist, voller Bosheit? Denkt ihr, er wird das alles tolerieren? Nein. Das Gericht wird kommen. Und das ist nicht mehr ein Wassergericht wie bei der Sintflut, sondern das Gericht wird durch Feuer vollzogen. 2. Petrus 3, Vers 7 sagt Petrus, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort fürs Feuer aufgespart, bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Das Gericht wird kommen. Aber bis heute ist Gott noch geduldig mit dem Menschen. Er greift nicht ein, obwohl so viel Böses geschieht auf dieser Erde. Und auch zur Zeit Noahs hat Gott nicht gleich eingegriffen. Er hat dem Menschen 120 Jahre Zeit gegeben, um umzukehren, um Buße zu tun. Und genauso gibt Gott auch heute noch, weil er nicht will, dass ein Mensch verloren geht, Zeit, Gnade in Jesus Christus zu finden. Aber die Zeit ist ganz klar begrenzt. Und ihr Lieben, Gott hat sich nicht verändert heute und der Mensch auch nicht. Und Gott reagiert genauso noch auf die Sünde der Menschen. Und er ist dasselbe geblieben wie zur Zeit Noahs. Und auch auf uns wartet ein Gericht, wenn wir den gerechten Jesus Christus, wenn wir ihn nicht kennen, dann wartet ein schreckliches Gericht auf uns. Wir sind vor Gott verantwortlich. Und Gott, er will deutlich machen, wie dringend wir als Menschen Gnade brauchen von ihm. Und wenn du keine Gnade findest durch ihn, wirst du ins Verderben gehen, wegen deiner Sünde. Und ich sage das nicht irgendwie von oben herab, um Menschen fertig zu machen. Ich bin selber davon betroffen. Und ich weiß selber, wie viel Gnade ich brauche für mein Leben. Aber wir müssen unbedingt erkennen, dass wir nichts mehr als Gnade brauchen für unser Leben. Nun, aber wie wird Gnade möglich für uns? Gott, er sprach ja zu Noah und zeigt ihm, wie in der Tatsache des kommenden Gerichts für ihn und seine Familie Gnade möglich wird. Nämlich durch den Bau eines gewaltigen Schiffes. Und das gibt ihm die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und Gott gibt ihm in den Versen 14 bis 21 genaue Anweisungen, wie er die Arche bauen sollte. Und sie war auch wie die Titanic einmalig in dieser Zeit, denn sie war wohl das erste Schiff, was gebaut wurde, und Noah hatte wohl überhaupt keine Ahnung, wie er das machen sollte. Es war das einzige Schiff, denn wenn es noch weitere Schiffe gegeben hätte damals, dann hätte es ja noch mehr Möglichkeiten gegeben, wie der Mensch Rettung hätte finden können. Aber die Arche war das einzige Mittel, wo Gnade vor Gott möglich wurde. Und genauso ist das auch heute noch, wie wir gleich sehen werden. Hier ist ein Bild von einem Nachbau der Arche in Rostock. Hat jemand eine Arche nachgebaut? Oh, Entschuldigung, hier ist das. Hier ist ein anderes Bild von einer Arche. Und hier ist noch ein Bild, wahrscheinlich hat es so ausgesehen, aber wahrscheinlich auch nicht. Ist nur ein Spaß. Okay, aber lass uns mal einige Details anschauen vom Text. Arche bedeutet Kasten und das war sie wohl auch. Also wir müssen sie uns nicht so vorstellen wie ein heutiges Schiff. Sie war nicht nach ihrer äußeren Schönheit entworfen, wie zum Beispiel Kreuzfahrtschiffe. Sie war auch nicht entworfen, um schnell vorwärts zu kommen auf dem Meer. Das war nicht das Ziel der Arche. Sie sollte einfach nur als schwimmende Schutzburg im Wasser treiben und Noah, seine Familie und den Tieren die Rettung möglich machen. Das war ihr Sinn und deshalb war sie ganz einfach ein Kasten, also wie eine Holzkiste, die da treibt im Wasser. So müssen wir sie uns vorstellen. Und die Ausmaße der Arche, sie garantierten eine außergewöhnliche Stabilität im Wasser, denn so eine Kiste, die konnte nicht kentern. Und 1904 baute mal ein dänischer Ingenieur in einer Werft die Arche nach in Kopenhagen. Und beim Stapellauf waren da viele Fachleute anwesend gewesen. Und Vogt erklärte, dass die Form der Arche nicht nur die einfachste, sondern auch die beste überhaupt sei. Selbst ein Konstrukteur der Gegenwart könnte keine besseren Pläne liefern. Die Arche war aus Gofernholz. Das war ein wahrscheinlich nadelartiges Holz, wahrscheinlich Zeder oder Zypresse, was sehr hartartig war und was auch besonders hart war und auch von Insekten gemieden wurde, deshalb hervorragend geeignet für den Bau der Arche. Die Arche soll dreistöckig sein, ihr seht es auf dem Einbild, drei Stockwerke soll sie haben vom Text her. Eine Lichtöffnung soll oben drauf sein oder ein Dach. Ich weiß nicht, ob das so ausgesehen hat wie hier auf diesem Bild, aber es war auf jeden Fall eine Lichtöffnung da. Ihre Länge war ca. 135 Meter, also größer wie ein Fußballfeld. Ihre Breite 22,5 und ihre Höhe 13,5 Meter. Also ein gewaltig großes Schiff, was Noah bauen musste. Hier habe ich einen Vergleich zu Titanic, vielleicht sieht man das nicht so gut, ganz das hellgraue hinten ist die Titanic, vorne unten ist die Arche Noah und ganz hinten ist ein Kreuzfahrtschiff, das größte, die Queen Mary II. Also die Arche Noah war schon ganz schön groß. Damit die Arche dicht war und Entschuldigung, das muss ich noch sagen, die Titanic und andere Kreuzfahrtschiffe haben mehrere Eingänge, aber die Arche hatte auch nur einen Eingang, was uns wieder auf etwas hinweist, was wir noch sehen werden. Die Arche wurde dicht gemacht durch das Anbringen von Pech. Das Pech war wahrscheinlich eine Art Asphalt, wo alles abgedicht wurde von Noah. Und bei den ältesten gefundenen Schiffen in Ägypten, da wurde das auch so gemacht, dass sie so abgedichtet wurde. Manche fragen sich, ja, wo hatte denn Noah so viel Holz, um diese Arche zu bauen? Und wie konnte er das Holz so zusammenschneiden und sägen, damit er so ein Schiff bauen konnte? Wie geschieht das? Er hatte sehr begrenzte Möglichkeiten gehabt. Und ich muss euch auch sagen, ich weiß es nicht, wie Noah das gemacht hat, so ein Riesenschiff zu bauen. Er hatte 120 Jahre Zeit dazu und überlegen, was der Mensch in 120 Jahren alles gebaut hat. Es war wohl möglich. Aber ich weiß nicht, wie er das alles gemacht hat. Aber eins weiß ich, dass Gott mit dem Bau der Arche ihm nicht eine Sache der Unmöglichkeit gegeben hat. Ja, Noah, er musste viel arbeiten, er musste viel Schweiß wahrscheinlich vergießen, um die Arche zu bauen. Aber ich glaube, er konnte es schaffen durch Gottes Hilfe. Und er konnte so viel Holz besorgen und es zu einem gewaltigen Schiff zusammenzimmern. Hätte Gott ihm eine unmögliche Aufgabe gegeben, dann wäre das eigentlich ziemlich lieblos gewesen, Tatsachen des kommenden Gerichts. Aber ich glaube, das tat er nicht. Er gab ihm die Möglichkeit, diese Arche zu bauen. Und ihr Lieben, genauso ist das heute auch noch in deinem Leben, wenn du Christ bist, dann gibt Gott dir auch die Möglichkeit, das zu tun, was er von dir fordert. Und wenn er dir sagt, du sollst deinen Nächsten so lieben wie dich selbst, dann weiß Gott, dass jeder von uns völlig unfähig dazu ist, weil wir uns eben so sehr selber lieben. Und wir können das nicht aus eigener Kraft schaffen. Aber Gott ergibt uns durch die Wiedergeburt seinen Geist und er ist fähig in uns, das Unmögliche zu schaffen. Er kann das schaffen in uns und durch uns. Und wenn du sagst, ich kann eine Person nicht lieben in meinem Leben, ich schaffe es einfach nicht, dann stimmt das. Aber weißt du, Jesus in dir schafft das. Und er kann das Unmögliche möglich machen. Er ist die Kraft, der dir hilft, zu tun, was Gott dir sagt. Und genauso musste Noah das erlebt haben mit dem Bau der Arche. In Vers 17 gibt Gott Noah wieder eine Begründung, warum er die Arche bauen sollte. Vers 17, denn ich Siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde und alles Fleisch unter den Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Und hier findet der Bund, den Gott mit Adam geschlossen hat, ein Ende mit einer noch nie dagewesenen Wasserflut, die über die gesamte Erde kommen wird. Aber den Gegensatz zum Gericht über die ganze Erde sagt Gott zu Noah in Vers 18, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deine Söhne mit dir. Gott will einen Bund mit Noah schließen und zu diesem Bund kommen wir noch in Kapitel 9, 11 bis 17. Kurz dazu, beim Noah-Bund, da verpflichtet sich Gott rein aus Gnade, den Bestand des Lebens mit dem Menschen nicht mehr eine solche Vernichtung auszusetzen, wie das bei der Sintflut geschehen ist. Und Gott verheißt Noah eine zahlreiche Nachkommenschaft. Und dieser Bund gilt auch heute noch für uns als Menschheit, denn jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, dann erinnert uns das an den Bund Gottes mit Noah, den er geschlossen hat mit ihm. Gott ist treu und er wird nicht nochmal so ein Wassergericht bringen über diese Erde. Wenn das nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich nicht 10 Jahre diese Erde überleben. Wir würden alle umkommen und ertrinken. Und Gott sagt, auch alle Tiere, die er geschaffen hat, sollten durch die Arche gerettet werden. Je ein paar von allen Tieren, damit das Leben nach dem weitergehen kann. Manche haben hier die Frage, ja, wie passen denn alle Tiere der gesamten Erde in die Arche? Da habe ich eine Antwort, aber wenn du sie wissen willst, dann musst du mich später fragen. Ich habe keine Zeit, das zu beantworten. Aber wohlmöglich wurden weniger als 60% der Raum der Arche genutzt für alle Tiere, für Noah und seine Familie. Weniger als 60%. Und es war noch genügend Platz für viele andere Menschen, die das gesehen haben, dass das Gericht kommen wird und dass Noah die Arche baut. Und die auch Rettung hätten finden können, aber die voller Unglauben waren. Noah fand Gnade durch den Bau der Arche. Wodurch wird Gnade und Rettung auch heute möglich, war die Frage. Nicht mehr durch eine Arche. Also es bringt nichts, wenn du genau das tust, was Gott auch Noah gesagt hat und auch eine Arche baust. Es bringt dir nichts. Du wirst das wahrscheinlich nicht schaffen, nicht überleben, diesen Bau. Aber auch heute bist du abhängig von der Anweisung Gottes, von seinem Wort, damit du Gnade finden kannst. Und Gott sagt dir in seinem Wort, es gibt auch Gnade für dich. Nämlich durch einen anderen Holzgegenstand. Und dabei ist nicht so der Gegenstand entscheidend, sondern was auf diesen Gegenstand passiert ist. Und das ist das Kreuz Jesu Christi. Und das war die größte Rettungsaktion, die Gott gestartet hat, um den Menschen nicht nur von seinem Tod zu retten, von seinem physischen Tod, sondern auch von seinem ewigen Tod wegen seiner Sünde. Und Jesus, er erniedrigte sich so sehr. Er kam auf diese Welt als Gott. Und er nahm für jeden von uns, für jeden Menschen von uns, den Zorn Gottes auf sich am Kreuz, damit du frei ausgehen kannst von deiner Sünde, von deiner Schuld, die du vor Gott hast. Er starb an deiner Stelle am Kreuz, damit du Rettung finden kannst in ihm und damit du Frieden mit Gott haben kannst. Es gibt viele Stellen in der Schrift, die das belegen. Noah, er musste sich ein Rettungsboot selber bauen für seine Familie. Nicht Gott hat das für ihn, aber bei der noch tieferen Rettung in Christus musst du gar nichts mehr dazu tun. Und man kann auch absolut nichts dazu tun. Jesus, er hat alles vollbracht am Kreuz von Golgatha. Und so ist die Arche eigentlich ein Typus oder ein sogenanntes Abbild für das, was Christus für uns Menschen am Kreuz von Golgatha getan hat. Für die Rettung, die er gestiftet hat vor dem kommenden Gericht. Und wie es damals nur die Arche gab, wodurch Menschen Rettung finden konnten, so ist auch nur das Kreuz Jesu heute der einzige Weg zur Rettung. Denn Petrus sagt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12, es ist in keinem anderen Namen das Heil als nur durch den Namen Jesu Christi. Es gibt keine andere Rettung als nur durch Jesus. Und Gott, er sagt uns das. Und er gibt uns Anweisungen, wie bei Noah, damit du gerettet werden kannst. Und ich frage dich, hast du das verstanden? Aber wie kannst du nun Gnade bekommen, wenn du das jetzt weißt und verstanden hast? Noah, er bekam ja die Anweisung, wie er und seine Familie und damit die Menschheit gerettet werden können. Und Gott, er gab ihm das aus Gnade, diese Anweisungen, die Arche zu bauen. Aber das alleine war jetzt noch nicht rettend für Noah, das ganze Wissen darum. Denn was musste Noah machen, um Gnade wirklich zu finden? Ja, er musste als erstes das auch glauben, was Gott ihm hier ankündigt, was Gott ihm hier sagt. Und da musste dann auch das umsetzen und sich an die Arbeit machen, die Arche zu bauen. Denn sonst konnte er nicht gerettet werden. Und seht, genau das tat Noah. Vers 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Also Noah tat im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen alles, was Gott ihm sagte. Er stellte keine Rückfragen hier oder dergleichen. Er tat das, was Gott ihm sagte. Er vertraute Gott und er baute die Arche. Und in Hebräer 11, Vers 7, da lesen wir, dass Noah aus Glauben den göttlichen Weisungen gefolgt hat und dass er aus Glauben die Arche gebaut hat. Also er vertraute Gott. Er setzte sein Vertrauen in Gott. Und das zeigt auch, wie gerecht Noah war und wie sehr er mit Gott lebte. Er vertraute Gott. Und dadurch wurde Noah mit seiner Familie 120 Jahre später gerettet. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen. Und seht, genau dasselbe Prinzip gilt auch heute noch für dich, für dein Leben. Damit du Gnade bekommen kannst, reicht es nicht, wenn du weißt durch Gottes Wort, dass du Gnade ganz dringend brauchst, dass du schuldig bist vor diesem Gott und dass du weißt, dass du verstanden hast, was Jesus Christus für dich auf Golgatha getan hat. Das reicht noch nicht aus. Du musst das, was Gott dir sagt, im Glauben annehmen. Denn sonst kannst du nicht gerettet werden. Dabei musst du nicht etwa 120 Jahre etwas bauen wie Noah. Christus, er hat alles allein für dich am Kreuz getan. Und du musst allein glauben an Jesus Christus und sein Werk auf Golgatha. Und Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Das heißt, wir müssen Jesus aufnehmen, wir müssen eine bewusste Glaubensentscheidung treffen, wir müssen Gott vertrauen in dem, was er uns sagt. Und Glaube an das Werk Jesu und seine Auferstehung, das ist der einzige Weg, wie du Gnade von Gott bekommen kannst. Und ohne diese Glaubensentscheidung kann kein Mensch gerettet werden. Und preist den Herrn, dass viele hier sitzen, die diese Glaubensentscheidung schon getroffen haben in ihrem Leben. Und ich glaube, der Bau der Arche war sicher eine Riesenpredigt für die Menschen damals, dass sie wirklich Buße tun mussten. Und vielleicht hat Noah auch noch dazu gepredigt, dass die Menschen Buße tun sollen. Aber wie in dem Bild haben sie gespottet darüber. Sie haben gelacht über das, was Noah macht. Sie haben nicht ernst genommen, was Gott ihnen sagt. Und deshalb kam ganz plötzlich das Gericht über ihr Leben. Und sie sind untergegangen darin. Und stell dir vor, ein Arzt, er behandelt einen Kranken und sagt ihm, sie müssen die und die Medikamente nehmen, damit ihnen geholfen werden kann. Und der Patient sagt, geht dann nach Hause und statt die Tabletten zu nehmen, trinkt er jeden Morgen eine Tasse Tee. Und sagt, das wird mir auch schon irgendwie helfen. Und dann kommt er wieder zum Arzt und der fragt ihn, ja, haben Sie meinen Anweisungen gehorcht, haben Sie die Tabletten genommen? Und er muss sagen, nee, ich habe eine Tasse Tee getrunken. Das wird mir auch helfen. Und der Arzt sagt, hallo, Sie sind zu mir gekommen, Sie wollten Hilfe, aber Sie müssen auch tun, was ich Ihnen sage, damit Ihnen geholfen werden kann. Und du kannst auch sagen, ja, Gott sagt mir das, aber ich weiß es besser. So schlecht bin ich doch eigentlich nicht. Ich bin doch ein guter Mensch. Warum brauche ich denn Gnade? Warum Jesus für mich am Kreuz gestorben? Nein, du musst wirklich das anerkennen. Und du musst wirklich das einsehen, dass du ganz dringend Hilfe nötig hast für dein Leben. Und du musst tun, was Jesus dir sagt, damit du Gnade finden kannst. Und Gott, er fordert dich auf seinen Reden heute Morgen zu reagieren. Denn ihn anzunehmen, den du so sehr brauchst, und wenn du das nicht tust, gehst du verloren. Genauso wie die damaligen Menschen ganz plötzlich verloren gingen, weil das Gericht kam, weil sie Gott nicht ernst genommen haben. Und in Johannes 3, 16, dieser berühmte Vers, da steht ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und deshalb, wenn Gott zu dir spricht, heute ganz klar, heute Morgen, wenn der Tag des Heils da ist, dann bitte ich dich, lass dich versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Denn nur so kannst du Gnade finden. Verschieb das nicht auf morgen. Sag ja zu dem, was Gott dir anbietet. Und ihr Lieben, es tut mir so weh, dass auch viele Menschen hier sitzen oder manche, die immer wieder kommen im Gottesdienst, aber die noch nie wirklich eine Glaubensentscheidung für Jesus getroffen haben. Das tut mir wirklich weh und es tut mir leid für sie, weil sie so ein Heil vernachlässigen, das sie angeboten bekommen. Aber es ist nicht mehr lange Zeit. Das Gericht wird kommen und das Gericht wird ganz plötzlich kommen über diese Erde. Und Jesus sagt das ja auch in Matthäus 24, dass wie in den Tagen Noahs genauso wird ganz plötzlich das Gericht kommen über diese Erde. Aber dann gibt es kein Zurück mehr. Also, spotte nicht in dein Herzen über diese Warnung, über diese Anweisungen, die du heute Morgen hörst. Geh nicht einfach nach Hause und vergiss das wieder, sondern erkenne, dass es Gnade ist, dass du so dringend brauchst. Und erkenne, dass Gnade für dich im Werk Jesu auf Golgatha möglich ist, aber dass du darauf auch im Glauben antworten musst, um Gnade wirklich zu finden. Du musst darauf antworten, dein Vertrauen in Jesus Christus setzen, dich bewusst entscheiden für Jesus. Noah, er fand unverdiente Gnade von Gott. Und es gibt auch Gnade für dich heute Morgen in Jesus Christus. Aber die Frage ist, wie antwortest du darauf, was Gott dir sagt? Und ich weiß natürlich, dass viele hier sind, die das schon gefunden haben, die erkannt haben, dass sie schuldig sind vor Gott, die eine Glaubensentscheidung für Jesus getroffen haben, die erkannt haben, Jesus, ja, er ist auch für mich am Kreuz gestorben und preist den Herrn dafür. Aber seht, diese Gnade ist nicht nur da, dass du gerettet wirst vom Gericht und eines Tages in den Himmel kommst. Denn Gnade, das ist es, was ich und du auch brauchen, jeden Tag fürs Neue. Wir brauchen immer Gnade von Gott. Denn was ändert einen Menschen wirklich bis ins Innerste? Wenn ihr nach der Sintflut lest, dann hat die Sintflut nicht bewirkt die Änderung des Menschen. Der Mensch war noch immer verdorben. Auch wie Gott das Gesetz gegeben hat später, war es genauso. Das hat den Menschen auch nicht verändert. Es hat ihm nur gezeigt, was er tun sollte, aber er hatte keine Kraft zu tun, was Gott von ihm forderte. Was einen Menschen wirklich bis ins Tiefste ändert in sein Herz, das ist alleine Gnade. Und seht, wenn ich wirklich verstehe, von was mich Jesus gerettet hat, von dieser tiefen Schuld meines Lebens, dann will ich aus Dankbarkeit ein anderes Leben führen als früher. Dann erzieht mich diese Gnade zu einem anderen Leben, was Gott verherrlicht. Damit, wie Paulus in Epheser 1 er sagt, ich etwas sein kann zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und Paulus warnt auch in 2. Korinther 6, Vers 1. Er warnt, dass wir nicht die Gnade Gottes vergeblich empfangen haben. Er warnt ganz klar, nämlich, dass die Gnade nicht so eine Auswirkung hat auf unser Leben, dass sie uns total verändert und dass wir aus Liebe zu unserem Retter unser Leben für ihn leben wollen. Das möchte die Gnade bewirken. Und so ist es eine doppelte Anwendung. Gnade für dich, ja, wenn du noch niemals eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann ist die Einladung da für dich heute Morgen, Rettung in Jesus zu finden. Aber Gnade auch für dich, für unser Leben als Christ. Wir brauchen Gnade von Gott. Und wir brauchen das Erkennen, was Gott für uns getan hat, damit das Auswirkungen hat auf unser tägliches Leben, auf unser Leben morgen, wenn wir im Alltag sind und gefordert sind, mit Menschen umzugehen, die einfach schwierig sind. Da brauchen wir genauso Gnade von Gott. Und Gnade ist es auch im Endeffekt, was uns dann einmal in den Himmel bringen wird, die Gnade in Jesus Christus. So lass uns aufstehen und lass uns diesen Herrn anbeten, der so reich ist an Gnade, und diesen Jesus Christus, der Gnade für uns gebracht hat, dass die Gnade Gottes unsere Herzen begeistert. Vater, wir stehen vor dir und du kennst das Herz eines jeden von uns und du weißt, wie jeder von uns in Beziehung mit dir steht. Du kennst Menschen vor mir, die noch keine Gnade von dir gefunden haben, die, auf denen der Zorn Gottes, dein Zorn noch liegt wegen ihrer Sünde. Herr, schenk doch, dass sie begreifen, was du Großes für sie getan hast, dass du deinen eigenen Sohn gegeben hast, damit sie Rettung finden können in Jesus. Und schenk, dass sie das erkennen, wie sehr sie Gnade brauchen in Jesus von dir. Und dass sie zu dir finden, Herr. Und du weißt auch um jeden, der es schon angenommen hat, und preis sei dir dafür, dass du das gewirkt hast. Hilf uns, dass wir immer tiefer eintauchen in diese Gnade, die du uns geschenkt hast in Jesus. Und dass es einfach ganz große Auswirkungen hat auf unser Leben. Dass wir es nicht selbstverständlich nehmen oder sie als billige Gnade abtun, sondern dass wir als Dankbarkeit für dich leben wollen, zu deiner Ehre, zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Amen.